Auch von meiner Seite, ich freue mich, hier zu sein und es ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier bin in den letzten Monaten und ich möchte nicht meine Geschichte wiederholen, aber einfach kurz sagen, dass mich mit dieser Region Aarau, Lenzburg sehr viel verbindet. Einige wesentliche Entscheidungen meines Lebens wurden hier gefällt. Hier habe ich Jesus kennengelernt, hier habe ich meine ersten Diensterfahrungen gemacht, hier wurde ich ordiniert, hier habe ich meine Frau gefunden, hier habe ich geheiratet. Unser erstes Kind ist hier auf die Welt gekommen. Also ich bin ziemlich verwurzelt mit Aarau, Lenzburg. Und wie Elsbeth schon gesagt hat, nun ist meine aktive Berufszeit vorbei und ich bin im Ruhestand. Die Menschen sagen immer, stimmt doch nicht, die haben irgendwas verwechselt mit einem Jahrgang. Und ich werde sehr oft gefragt in letzter Zeit, was machst du eigentlich? So nach dem Motto, hast du noch was zu tun? Und ich sage Ihnen, ja, ich mache was ganz Besonderes. Ich arbeite einmal in der Woche ehrenamtlich in einer italienischen Kaffeebar. Und ich habe mich zum Barista raufgemausert. Das hat mit Seelsorge und mit Predigen wenig zu tun auf den ersten Blick, aber ihr wisst ja, es gibt zwei Orte, an denen die Menschen ihre Seele ausleeren. Das eine ist beim Coiffeur und das andere ist an der Bar. Und mir ist es in den letzten Wochen oft geschehen, dass Leute gekommen sind und die kommen einfach ins Plaudern und dann erzählen sie. Und dann kommen die Schwierigkeiten des Lebens. Und so kann ich jetzt in meinem Ruhestand immer noch sehr gut den Leuten von Jesus erzählen. Mal wieder so eine Angel rauswerfen und mal sagen, weißt du, ist jemand gekommen, sein Vater ist gestorben, da habe ich ihm gesagt, weißt du, ich habe mit meinem Glauben natürlich noch einen Anker in der Ewigkeit. Und das war ein Ansatz, um über das Evangelium zu reden. Die Leute sind dann sehr vorsichtig, nicht alle steigen gerade ein. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Die Katze lässt das Mausen nicht und man kann nicht aufhören, über Jesus zu reden. Ich habe noch kurz in euer, wie heißt das, FCG aktuell reingeschaut. Und ihr müsst wissen, euer Pastor ist ein sehr guter Mann. Er hat mich eingeladen und hat mir keine Vorschriften darüber gemacht, was ich predigen soll. Leider ist das öfter der Fall, neuerdings, dass wenn man irgendwo eingeladen wird, dass gesagt wird, ja, könntest du über dieses und dieses Thema reden oder weißt du, wir sind gerade da, das sind die Verse, darüber sollst du predigen. Und der Punkt ist nicht, dass es mir Mühe macht, wenn man mir vorschreibt, über welches Thema ich predigen soll, sondern der Heilige Geist braucht Freiheit und er bringt Dinge zusammen, die nur er zusammenbringen kann. Frank hat mir nichts gesagt. Ich kenne eure Gemeinde wirklich nur aus der Distanz. Und ich las dieses Vorwort und dieses Vorwort hat zum Thema die Mitmachgemeinde. Und es ist genau mein Thema heute Morgen. Wir haben nichts gesprochen, nichts abgeklärt. Und so wirkt der Heilige Geist Dinge zusammen und ich war sehr ermutigt, als ich das las und ich dachte, wow, gut, die Botschaft kommt an. Egal, ob die Leute die Ohren zumachen oder nicht, sie kommt an. Denn es ist offenbar etwas, das der Heilige Geist jetzt in euch betonen will. Und wenn man da so ein bisschen ein Zahnrädchen sein kann, das auch noch hilft, dass gewisse Dinge klarer gemacht werden oder wiederholt werden oder vertieft werden, dann bin ich sehr, sehr dankbar darüber. Also kommen wir zum Predigttext, das ist 1. Korinther Kapitel 12 von Vers 20 bis 27. Als Pfingstgemeinde kennt ihr natürlich 1. Korinther 12, 13, 14 auswendig, nicht? Das sind ja die großen pfingstlichen Kapitel in den Briefen. Und in diesem 12. Kapitel da macht Paulus zuerst eine Einführung über ein Problem, das die Gemeinde hatte. Und er sagt, ich will euch mal erklären, wie es in dieser Frage steht. Und dann beschreibt er im weiteren Verlauf dieses Themas die Vielfältigkeit der Gaben und weist dann auch darauf hin, dass in dieser Vielfalt, die da zum Ausdruck kommt in einer lebendigen Gemeinde durch die Verschiedenartigkeit der Gaben, dass es auch eine Einheit braucht, dass diese Gaben nicht unabhängig voneinander funktionieren, dass sie sich nicht im luftleeren Raum bewegen, sondern dass sie vom Heiligen Geist gebraucht werden und sie zu einem Ganzen geformt werden und letztlich für das Leben, das Gedeihen und den Dienst der Gemeinde gemacht sind. Ich lese diese Verse. So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und jetzt kommt ein Vers, den wir heute Morgen auch schon gehört haben. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Hier wird die Gemeinde so anders beschrieben, als man sie landläufig kennt. Hier in der Schweiz und in den meisten westeuropäischen Ländern, wenn man von Kirche spricht, dann denkt man zuallererst an ein Gebäude. Überall stehen die Kirchen rum, meistens auch an sehr sichtbaren Orten. Und Kirche ist für viele Leute ein Ort, ein Gebäude. Die Gemeinde hat zwar ein Gebäude, sie braucht auch ein Gebäude, aber in ihrer Substanz ist die Gemeinde kein Gebäude, genauso wie die Gemeinde in ihrer Substanz auch keine Organisation ist, obwohl sie viel Organisation braucht, damit sie funktioniert, wie auch unser Leib als lebendiger Organismus sehr gut organisiert ist. Nun, ich möchte ein bisschen ausholen und bitte euch um ein bisschen Geduld. Ich bin eher jemand, der sehr gerne Fundament legt und jetzt werde ich mal zu Beginn ein bisschen an diesem Fundament weiterbauen, das viele von euch wahrscheinlich schon gut kennen. Als der Heilige Geist das Neue Testament zusammengestellt hat, hat er für das Wort Gemeinde nicht ein religiöses Wort gebraucht. Es gibt verschiedene religiöse Worte. Ich möchte euch jetzt mit diesen griechischen Begriffen nicht langweilen, aber eins davon kennt ihr, Synagoge. Das wird ja auch gebraucht für die jüdische Versammlung, das heißt Versammlung. Es gibt ein anderes Wort, das heißt Thiasos und das ist für jede religiöse Versammlung gebraucht. Und dann gibt es noch ein Wort, das wir auch im Deutschen ein bisschen kennen, von der Synode her, Synodos, und das ist eine Gruppe, die ideologisch einen gleichen Weg geht. Es gab also in der Sprache, in der das Neue Testament verfasst wurde, genügend religiöse Begriffe. Aber der Heilige Geist hat keinen dieser Begriffe gebraucht für Gemeinde, sondern er hat einen völlig weltlichen Begriff genommen, nämlich den Begriff Ekklesia. Es ist ein Begriff, der im Neuen Testament erst nach der Auferstehung erwähnt wird, aber im ganzen Neuen Testament 107 Mal erwähnt wird. Jesus, die einzigen zwei Mal, als es erwähnt wird vor der Auferstehung und der Gründung der Gemeinde, hat diesen Begriff gebraucht, als er über die Substanz der Gemeinde sprach in Matthäus 16 und in Matthäus 18. Nun, Ekklesia hat eigentlich drei wesentliche Hauptbedeutungen. Das erste war, es war die Heeresversammlung. Na, die Eltern unter uns, die noch früher Rekrutenschule gemacht haben und deren Väter uns noch von der Mobilmachung erzählt haben oder deren Großväter uns noch von der Mobilmachung erzählt haben, die wissen noch, was das ist, wenn eine Heeresversammlung gerufen wird. Dann wird das Heer zusammengerufen aus dem Ganzen, aus all der Breite der Bevölkerung, werden die zum Heer gehörenden herausgerufen und zusammengestellt für die Aufgabe, die sie zu erledigen haben. Oder der zweite Punkt ist die Vollversammlung einer Stadt. Und in der griechischen Stadt, das wisst ihr noch aus eurem Geschichtsunterricht nicht, da gab es ja die Bürger. Und die Bürger waren die, die eigentlich darüber bestimmten, worum es in der Stadt ging. Es gab noch viele andere Stadtbewohner. Es gab die Sklaven und die Händler und die Besucher. Aber die gehörten nicht zur eigentlichen Bürgerversammlung. Und Ekklesia war Heeresversammlung, Ekklesia war Bürgerversammlung und Ekklesia war eine Versammlung, die immer, und das ist der dritte wichtige Punkt, etwas zu tun hatte mit Menschen, die aus einer Situation herausgerufen wurden. Warum braucht der Heilige Geist das für Gemeinde? Die Gemeinde besteht aus Menschen, die herausgerufen worden sind, aus der ganzen Breite der Bevölkerung oder des Lebensstils oder einer Umgebung. Und zwar deshalb, weil sie Gottes Ruf gehört und ernst genommen haben und geistlich gesehen aus dem Reich der Finsternis herausgerufen wurden, hinein ins Reich des Lichts. Und diese Versammlung, diese Ekklesia, ist auch nicht etwas Virtuelles. Ekklesia war immer sichtbar. Das Heer kam zusammen. Die Bürgerversammlung war sichtbar und man debattierte und traf Entscheidungen. Die Gemeinde ist also nicht einfach nur ein unsichtbarer Leib, der irgendwo im Universum floatet. Und ja, ich gehöre, zufällig treffen wir uns, schön, was, du bist auch Christ, schön, du gehörst auch zur Gemeinde. Und sonst hat man keine Beziehung, sondern Gemeinde ist sichtbar, ist eine Gruppe, die zusammen unterwegs ist, die einander auch mal auf die Füße steht, ist eine Gemeinde, die ringt um einen gemeinsamen Weg und einen gemeinsamen Auftrag. Das ist der erste Teil, wenn die Bibel von Gemeinde spricht. Der zweite Teil ist umwerfend. Der Epheserbrief zeigt uns, dass die Gemeinde nicht nur davon lebt, dass der Heilige Geist seine Gegenwart in die Gemeinde schenkt, sondern dass die Gemeinde auch der Ausdruck, die leibliche Gegenwart von Jesus Christus ist. Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen, Epheser 3. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe ist und so weiter, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wir sind nicht vollkommen als Gemeinde und ich kenne viele Gemeinden und ich habe mein Leben mit vielen, vielen Gemeinden zugebracht und niemand muss mir sagen, dass ich begreifen soll, dass die Gemeinde nicht vollkommen ist. Die Gemeinde besteht aus unvollkommenen Menschen, die miteinander unterwegs sind, aber die auch Vergebung kennen, die Verzicht kennen, die Hilfe kennen, die Liebe kennen. Und die Gemeinde soll die Fülle Christi repräsentieren. Nun hier ist auch wieder wichtig, dass wir begreifen, was die Bibel hier meint mit Fülle. Es gibt ein spezielles Wort wieder, das heißt Pleroma, kann es gleich wieder vergessen. Und was meinte dieses Wort? Dieses Wort meinte, es ist wie ein Schiff, ein volles Schiff, aber nicht nur ein Schiff, das voll beladen ist, sondern auch ein Schiff mit einer vollständigen Besatzung. Die Fülle Christi ist nicht einfach viel, zahlenmäßig, sondern die Fülle Christi ist auch Vollständigkeit. Und zu dieser Vollständigkeit gehört, dass wir alle Verheißungen von Jesus Christus haben, alle Zusprüche haben, aber es gehört auch dazu, dass wir einen neuen Herrn anerkennen in diesem Leben, dem wir vollständig dienen und dem wir vollständig gehorsam sind. Und jetzt komme ich langsam zu meinem Predigtthema, für alle die bis jetzt geschlafen haben, ihr könnt wieder zurückkommen. diese Verschiedenartigkeit der der Gaben in der Gemeinde gehört eben auch zu dieser Fülle Christi. Die Fülle Christi wird nicht dadurch sichtbar, dass wir einen Superstar haben, der alles kann und alles weiß. Sondern die Fülle Christi wird sichtbar dadurch, dass wir starke und schwache und wichtige und weniger wichtige Glieder haben, die miteinander ein Ganzes formen und die miteinander als Gemeinde ein Ausdruck sind dieser Fülle Christi. Und das ist jede Gemeinde vor Ort, ist ein Stück Ausdruck dieser Fülle Christi. Und darum ist jeder von uns so wichtig. Als ich Paulus bekehrte, das war ja ein dramatisches Erlebnis, er reitet nach Damaskus, er will die Christen verfolgen, er hat einen politisch-religiösen Auftrag. Und er kommt dieser Stadt, er geht dieser Stadt entgegen und er wird von einem hellen Licht getroffen, er stürzt vom Pferd, er fällt auf den Boden und er weiß, Gott ist da. Und dann hört er eine Stimme. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Mich. Es war Jesus, der zu Saul gesprochen hat, der ja dann zum Paulus wurde. Und er hat nicht gesagt, was verfolgst du meine Gemeinde? Oder noch schlimmer, was verfolgst du die Gemeinde? Er sagte, was verfolgst du mich? Die Gemeinde, wie ich sie vorher ein bisschen beschrieben habe, ist für Jesus so wichtig, dass er sich mit dieser Gemeinde vollkommen identifiziert. Als Paulus die Gemeinde verfolgte, verfolgte er Jesus selbst. Wenn wir mit Jesus leben, gehört die Gemeinde zum Essentiellsten, das wir haben. Ich weiß, Erlösung ist sehr individuell. Er vergibt meine Sünden. Er macht mich zu einem Kind Gottes. Ich werde von Neuem geboren. In der Taufe bekenne ich, dass Jesus mein Herr geworden ist. Ich nehme eine Vision auf. Ich versuche für Jesus zu leben. Ich bin ein Zeugnis und so weiter. Aber das ist nur ein Teil. Es geht darum, dass wir uns auch vollständig mit der Gemeinde identifizieren und mit der Gemeinde unterwegs sind. Und ich war über 20 Jahre Gemeindeleiter. Ich kann euch sagen, mit der Gemeinde unterwegs sein hat wunderschöne Seiten, aber manchmal ist es auch Leiden. Wir leben in einer realen Welt. Und die, die irgendwo eine religiöse Fiktion haben der totalen Vollkommenheit, die werden immer an der Realität ihren Kopf anschlagen. Meine Frau, und das geschah im Aargau, nicht hier, etwas weiter weg von hier, hatte mal eine Diskussion mit einem Gemeindeglied, einer anderen Frau, die mit ihr reden wollte. Und diese andere Frau beschwerte sich über die Gemeinde. Sie sagt, die Gemeinde ist unfreundlich, die Musik ist zu laut, die Gottesdienste sind zu lang, niemand ist sensibel genug, um auf die Nöte der Menschen einzugehen. Und mitten in dieser Diskussion sagt meine Frau zu dieser Schwester, du greifst mich an. Und die Dame sagt, nein, überhaupt nicht, ich greife dich nicht an. Weißt du, wenn alle so wären wie du, dann wäre ja alles in Ordnung, aber es ist eben nicht so. Da hat meine Frau gesagt, doch, du greifst mich an. Wenn du die Gemeinde angreifst, dann greifst du mich an. Ich bin Gemeinde. Das ist die Identifikation, die Jesus mit der Gemeinde hat und es ist die Identifikation, die wir mit der Gemeinde aufnehmen sollen. Jesus ist nicht mehr auf dieser Welt. Er ist in den Himmel gefahren, nachdem er die Erlösung vollbracht hat. Er lebte noch 40 Tage auf dieser Welt, ist sehr vielen Menschen erschienen, ging dann zurück zum Vater. Und die Bibel sagt uns ganz klar, er sitzt jetzt zur Rechten Gottes im Himmel und betet für die Menschen, die auf dieser Welt sind. Aber Jesus möchte sich in dieser Welt sichtbar machen. Und dazu hat er auch die Gemeinde bestimmt. Ich sage es immer so, Jesus hat keine anderen Füße als unsere. Jesus hat keine anderen Hände, um Gutes zu tun, als unsere. Jesus hat keine anderen Augen, um die Nöte der Menschen zu sehen, als unsere. Jesus hat keinen anderen Mund, um Barmherzigkeit und Trost und Liebe auszudrücken, als unseren. Und ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung, steht ein Satz, der uns zeigt, dass Jesus tatsächlich mit der Gemeinde zusammen sein Reich auf dieser Welt bauen will. Wir haben das vor vielen Jahren gesungen, diesen Satz, dieses Lied. Die ältere Generation, und ich merke, ich muss da aufpassen, dass ich nicht mehr, ja, aber jeder lebt in seiner Phase, okay, also ihr verzeiht mir, wenn ich immer wieder ein bisschen von der älteren Generation rede. Aber jede Generation hat ihre Lieder, nicht? Wir hatten die Beatles und die Rolling Stones und die Nächsten hatten dann weiß ich nicht was. Und in der Gemeinde ist es auch so. Wir hatten unsere Lieder in der Gemeinde und die waren verbunden mit unseren geistlichen Erlebnissen. Deshalb lieben wir sie so. Und eines dieser Lieder hieß, denn der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Sind wir es immer noch? Jetzt kann ich zwei Dinge sagen. Ich kann sagen, Mensch, so antik. Oder ich kann sagen, ist das aktuell geblieben? Ich entscheide mich fürs Zweite. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Nicht nur Jesus spricht in diese Welt hinaus, komm zum Kreuz. Sondern auch die Braut, und seine Braut ist die Gemeinde, spricht in diese Welt hinaus, komm zum Kreuz. Der Geist und die Braut, beide zusammen sprechen, komm und manifestieren das Reich Gottes. Und nun in dieser Gemeinde, und das haben wir in unserem Text gelesen, wird in der Bibel die Gemeinde eben als Leib beschrieben, mit Gliedern, die verschiedene Aufgaben haben. Und jeder Christ hat mindestens eine Begabung. An meiner Ordination zusammen mit Christian Inniger, wir wurden beide am gleichen Abend ordiniert, mussten wir noch eine Probepredigt predigen, reichlich spät, oder für eine Probepredigt, wenn man dann 5 Minuten später ordiniert wird. Das war damals noch so. Und ich hatte damals schon dieses starke Bedürfnis, diese Einheit der Gemeinde zu betonen. Und ich predigte darüber über 1. Petrus 4, Vers 10, wo es heißt, dass wir alle einander dienen sollen. Ein jeder mit der Gabe, eine, es gibt auch Leute, die haben mehr als eine, die er empfangen hat. Und nun haben wir hier wieder ein traditionelles Problem. Das Dienstverständnis in den meisten Gemeinden ist eben so, dass wir jemanden anstellen, einen Klerus haben, ausgebildete Leute haben, Prediger und Gemeindehelfer und Gemeindehelferinnen und Pastoralassistentinnen und weiß ich nicht was. Und je größer die Gemeinden werden, je mehr stellen sie dann an, Leiter zentraler Dienste und Kindermitarbeiter, Jugendarbeiter und haben einen ganzen Stab. Und dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden, nur dürfen wir bei all dem nicht vergessen, all diese Profis, die sollen dafür sorgen und ein Vorbild sein darin, dass andere mit ihren Gaben Jesus dienen. Und sie sollen ihnen helfen, dass andere mit ihren Gaben Jesus besser dienen können. Es gibt nämlich in der Bibel keinen Klerus, der den Dienst tut und die Gemeinde, die hier sitzt und langweilige Predigten hört, und den Sonntagmorgen irgendwie so um die Ohren schlägt, sondern es gibt in der Gemeinde nur lebendige Glieder, die am Leben dieses Leibes teilhaben und ohne deren Funktion und Einsatz und Hingabe die Gemeinde nicht richtig funktioniert. Ich liebe dieses Bild des Leibes. In der Bibel haben wir noch ganz andere Bilder, um die Gemeinde zu beschreiben, weil das kennt ihr ja, ihr lest ja die Bibel, ihr lebt ja mit der Gemeinde, ihr lebt ja mit Jesus. Man kann eine geistliche Wahrheit nicht nur mit einem Beispiel aus der natürlichen Welt erklären. Als Jesus über das Reich Gottes sprach, hat er fast ein Dutzend Gleichnisse gebracht, um immer wieder von einer anderen Seite den Aspekt des Reiches Gottes zu zeigen. Und so ist es auch in der Gemeinde. Die Gemeinde wird als Tempel beschrieben, sie wird als Herde beschrieben, sie wird als Familie beschrieben, sie wird als Ackerfeld beschrieben, sie wird als Bundesvolk beschrieben und sie wird auch als Braut beschrieben, sie wird indirekt als Familie beschrieben, aber das wesentlichste Bild ist der Leib. Wir alle haben einen Leib. Wir kennen die Vorteile des Leibes, wir kennen die Schwächen des Leibes. Wir schauen unseren Leib immer mal wieder an. Und es gibt Leute, Männer, die schauen am Morgen in den Spiegel und sagen, guten Morgen, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich jetzt trotzdem. Und Leib hat mit Leben zu tun, mit Wachstum. Leib hat mit komplizierten Funktionen zu tun. Und die Bibel sagt, in diesem Leib gibt es ein Haupt. Und das Haupt ist kein Mensch. Das Haupt ist Jesus Christus, 100% Gott und 100% Mensch. Und er will die Gemeinde leiten. Er will, dass sie richtig funktioniert. Und die Gemeinde ist ein lebendiger Leib und kein frommer Club und auch kein Dienstleistungsbetrieb und auch keine Unterhaltungsshow und auch keine Gesellschaft zur Sicherung frommer Traditionen. Die Gemeinde ist der Leib Christi mit einem Auftrag in diese Welt, den Jesus mit ganz markanten Worten am Schluss seines Dienstes gesagt hat, geht hinaus in alle Welt und verkündigt das freimachende Botschaft der Liebe Gottes allen Menschen. Nun ist jeder Christ ein Glied. Die Gemeinde ist also nicht jemand anders. Ich bin Gemeinde. Das ist der Titel meiner Predigt. Ich bin Gemeinde. Ich habe es beim Gebet gesagt heute Morgen. Nicht ich bin Gemeinde. Ich bin Gemeinde. Und auch nicht ich bin Gemeinde. Nein, ich bin Gemeinde. Das ist das Zentrum. Jesus tauft im geistlichen Sinn jeden, der von Neuem geboren wird, in seinen Leib hinein. Ob wir es wollen oder nicht, aus geistlicher Sicht, sieht uns Jesus als ein Glied seiner Gemeinde. Und jedes Glied, da müssen wir ein bisschen von unserem Leistungsdenken wegkommen, jedes Glied an diesem Leib, so wie es auch bei uns der Fall ist, jedes Glied in unserem Leib ist wichtig. Es gibt Glieder, die sehen wir, und es gibt Glieder, die sehen wir nicht. Das sind Organe, aber die Bibel meint auch die natürlich. Und ob sie gesehen werden oder nicht, ist nicht die Frage, sondern ob sie funktionieren und ihre Aufgabe wahrnehmen. Nun haben wir diesen interessanten Text gelesen, das Auge kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche dich nicht. Und hier muss man wissen, dass in der Zeit der römisch-griechischen Zeit, im Denken jener Zeit, galt das Auge als das wichtigste Organ. Und dann wurde runtergestuft, schon von oben nach unten. Und die armen Füße zuletzt, die waren in den Augen jener Leute, in jener Kultur, das am wenigsten wichtige Organ. Und das dachten die Menschen. Auch zur Zeit des Neuen Testaments waren sie geprägt von einem Denken, aus dem sie herauskamen. Auch wir kommen aus einem ganz bestimmten gesellschaftlichen Denken heraus, das uns manchmal prägt. Und so wollte hier der Heilige Geist ganz klar machen, es ist nicht so, wie die Leute sagen, dass das Auge das Wichtigste ist, denn was macht ein Körper ohne Füße, oder? Was macht ein Körper ohne Hände? Was macht ein Körper ohne Herz? Was macht ein Körper ohne Lunge? Der Körper braucht die Glieder und die Glieder brauchen den Körper. Das ist ebenso wichtig. Manchmal leben Christen so mit ihren Begabungen ein bisschen isoliert, oder? Und denken, ja, ich habe meine Begabung, ich werde die so übergemeindlich irgendwo großkotzig nutzen. Naja, kann eine Berufung sein, aber wenn sie nicht verankert ist in einer lokalen Gemeinde, dann bist du wie ein Glied ohne Leib. Und nicht nur braucht der Leib die Glieder, sondern auch das Glied braucht den Leib, sonst funktioniert es nicht. Ein abgetrenntes Glied stirbt. Der Herr gibt uns nun verschiedene Gaben. Und da möchte ich jetzt nicht alles sagen, wir haben ja keine Bibelstunde. Es gibt die natürlichen Gaben, die Gott ebenso braucht. Es gibt die geistlichen Gaben, die Gott braucht, die ihr alle bestens kennt. Wir werden auf jeden Fall alle vom Herrn gebraucht und er verlässt sich darauf, dass wir uns von ihm brauchen lassen. Und in dieser Sicht spielt die Einheit eine ganz große Rolle. Letztlich dienen die Glieder dem Leib und nicht sich selbst. Es geht nicht darum, dass irgendein Glied groß gemacht wird, sondern der Mensch als ganzer Mensch in seinem Erscheinen, in seinem Charakter wird durch den ganzen Leib ausgedrückt und nicht nur durch einen Teil. Und wir alle, die wir Gaben haben, sorgen für die Bedürfnisse des ganzen Leibes. Das Glied oder die Gabe, die dieses Glied repräsentiert, fragt nicht zuallererst, was brauche ich, sondern sagt zuallererst, was kann ich beitragen? Welches Bedürfnis wird durch meine Gabe gedeckt, damit der Leib funktioniert und richtig unterwegs sein kann? Was ist mein Beitrag? Das ist die Frage des Leibes und nicht, werde ich gesehen, komme ich fünfmal zum Zug oder nur einmal, spricht man über mich oder spricht man nicht, sondern die Frage des Gliedes ist, kann ich mit dem, was ich bin und habe, zur Funktion und zum Gelingen und zum Erfüllen der Bedürfnisse des ganzen Leibes beitragen. Und ich schließe mit einem wunderschönen Beispiel. Ich hoffe, ihr alle kennt ein Symphonieorchester. Also ich liebe fast alle Musik. Es gibt ein Genre, das mir nicht so gefällt, aber die Klassik gehört nicht dazu. Die gefällt mir sehr. Ich habe vor 2 Wochen jemanden, glaube ich, ein bisschen schockiert. Der hat ein Interview mit mir gemacht für eine fromme Zeitung und hat gesagt, welches sind deine beiden Lieblingslieder? Und ich habe gesagt, das große Halleluja aus Händels Messias. Und Va Pensiero, der Gefangenenchor von Verdis Nabucco. Und die hat wahrscheinlich erwartet, dass ich irgendwie sage, der Geist und die Braut, die sprechen, komm, oder irgendwie so. Also, Symphonieorchester, habt ihr das vor euch? Es besteht aus vielen, über 100 manchmal, hochqualifizierten Musikern, die sehr, sehr unterschiedliche Instrumente spielen. Also eine Trompete ist völlig etwas anderes, so ein Blechrohr, nicht, als eine Geige. Und die Instrumente sind sehr, sehr verschieden. Und das Ziel eines Symphonieorchesters ist es, ein Stück zu spielen. Oder ein Werk, eine Oper oder was auch immer. Nun kommt der Dirigent und der bestimmt, was gespielt wird. Und das, was gespielt wird, da hinein gibt nun jeder dieser hochqualifizierten Musiker seine Begabung. Sagen wir, sie spielen Beethoven, dann kriegen sie ihre Noten und sie üben, viele können das auch auswendig. Und nun, was macht der einzelne Musiker? Sagt zum Beispiel der Trompeter, ja, also Beethoven, nein, also das spiele ich nicht, weißt du, da ist viel zu wenig Trompete drin. Also meinst du, ich hocke hier 2 Stunden in diesem Orchester und spiele 3 Minuten, das kannst du mit jemandem anderen machen, aber nicht mit mir. Nein, der Musiker fragt, was ist mein Beitrag? Und wenn mein Beitrag gefragt ist, dann gebe ich meinen Beitrag möglichst in Perfektion. Und wenn mein Teil vorbei ist, ist er wieder vorbei. Und ich warte auf den nächsten Einsatz. Und es geht beim Sinfonieorchester nicht um eine Passage, sondern es geht um das ganze Werk. Und dann gibt es noch diese ganz, ganz armen Instrumentalisten, wie die Perkussionisten, wie den armen Kerl, der den Triangel spielt. Und der macht vielleicht in einem 2-stündigen Werk macht er vielleicht 5-mal Bing, Bing, Bing. Aber wenn er dieses Bing nicht spielt, zur rechten Zeit am rechten Ort, ist die ganze Sinfonie im Eimer. Das ist das Bild des Leibes, der Einheit, des Zusammenwirkens, der Gnade, eben auch mal auf der Seite zu stehen und der Bewahrung, dass wenn man so eine Passage hat, von der dann alle sagen, das war eine wunderbare Passage, dass man nicht das Gefühl hat, es geht nur um diese Passage, sondern dass man das Werk sieht, das ganze Werk. Du bist Gemeinde, wir sind Gemeinde. Und es geht darum, dass wir uns mit dem, was wir sind und haben, der Gemeinde zur Verfügung stellen, unseren Platz einnehmen, gemäß unseren Gaben einander dienen, der Welt dienen. Und dass wir unsere Berufung leben, damit Jesus seine Liebe, seine Größe, seine Kraft, seinen Trost den Menschen geben kann und das Reich Gottes auf dieser Welt gebaut wird. Bist du ein lebendiges Glied? Kennst du deine Begabung? Nutzt du sie auch für das Reich Gottes? Ich wünsche euch das und wir werden jetzt auch dann das Abendmahl haben. Und in diesem Abendmahl wird auch so wunderbar ausgedrückt. Wir sind verschieden. Es wird weniger ausgedrückt, wir sind verschieden. Wir sind ein Teil eines Ganzen. Wie all diese Stückchen Brot zu einem Leib gehören, gehören wir zum Leib Christi. Und wir sind zusammen wegen der Erlösungstat von Jesus Christus. Und es geht um ihn, dass er groß gemacht wird. Und dass durch die Gemeinde, Jesus in dieser Welt manifestiert wird. Möge Gott euch segnen. Amen.